Und das hat mich zutiefst berührt, weil ich so dachte, ich bin vielleicht eine Person, wo sich jemand nicht anvertrauen würde, weil ich ja so eine starke Haltung habe, wo einfach jemand sich dann verurteilt fühlt oder dem ich einfach mit meiner Haltung in seiner Not gar nicht begegnen kann.
Das Mikro für dich, ein Podcast der Villa Vie.
Tachchen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Villa Vie. Mein Name ist Tirza Schmidt und heute haben wir einen ganz besonderen Menschen zu Gast. Sie ist gewissenhaft, mutig und möchte auch die Details im großen Ganzen wahrnehmen. Wenn sie einen Film dreht oder einen Podcast aufnimmt, hörst du ihre Authentizität in ihrer Stimme und das gewisse Etwas namens Kreativität. Sie ist ehrlich, immer auf der Suche nach mehr Tiefe, mehr Antworten, mehr Glauben. Und sie hält, was sie verspricht. Hallo Tini.
Wow. Hallo Tirza.
Wie schön, dass du heute hier bist.
Danke. Das war jetzt wirklich eine sehr, sehr schöne Anmoderation. Danke sehr.
Das ist ein Teil von dir. Ich glaube, es gibt noch viel, viel mehr. Aber hast du dich wiedererkannt?
Ich habe mich vor allem sehr gewertschätzt gefühlt.
Das ist schön.
Danke.
Das ist schön. Wunderbar. Tini, dein Lieblingsgetränk ist Apfelschorle. Tabea bringt dir jetzt hier zwei Gläser.
Dankeschön.
Und zwar ist ein Glas davon selbst gemixt und ein Glas ist gemixt gekauft. Vielleicht probierst du einfach mal und sagst spontan, was du denkst, welches Glas welches ist.
Taste Test, verstehe. Sieht aus wie so ein Cocktail hier mit der Apfelscheibe. Der ist selbst gemixt, ohne den zweiten probiert zu haben, wäre jetzt mein Bauchgefühl.
Ja.
Nee, der ist selbst gemixt.
Du sagst, der zweite ist selbst gemixt. Ehrlich gesagt, es weiß nur Tabea. Tabea?
Okay, Tabea. Der erste selbst. Hätte ich mal auf meinen Bauch. Ich hätte mir treu bleiben müssen.
Aber krass, okay.
Sehr gut,
woran
danke.
Woran hast du es gemerkt? Also, oder merkst du das?
Beim ersten dachte ich mir, das schmeckt irgendwie nicht so künstlich. Und beim zweiten dachte ich mir, schmeckt aber auch nicht künstlich.
Also nicht so künstlich passt, oder?
Nicht so künstlich passt.
Ich glaube, der zweite gemixte ist auch ein bisschen bio. Vielleicht hat das nochmal irgendwas reingehauen. Nee, aber nicht so künstlich passt. Zu dir, zu uns hier. Denn du bist ein Mensch, die ab und an in der Öffentlichkeit steht. Zum Beispiel in den sozialen Medien. Daher hier einfach mal ein paar spontane Fragen.
Gerne, ja.
Reichweite oder Relevanz?
Relevanz.
Perfektes Bild oder ehrlicher Moment?
Ehrlicher Moment.
Story oder Feed?
Story.
Privatleben schützen oder Follower teilhaben lassen?
Beides.
Glauben oder voll und ganz?
Beides, voll und ganz glauben.
Yay, genau. Weil das passt irgendwie zu dir. Was bedeutet für dich, voll und ganz zu glauben?
Das ist für mich der All-in-Lifestyle. Ich glaube, das ist auch persönlichkeitstypbedingt und ich war schon immer einfach eine Person, die so ganz oder gar nicht drauf war. Und ich glaube, das spiegelt sich jetzt einfach auch in meinem Glaubensleben, wie ich den Glauben lebe. Und das heißt ja gar nicht, dass das ein Maßstab ist, wie jeder glauben muss oder so. Im Gegenteil, ist einfach meine Art zu glauben. Und ich glaube, dass Gott das einfach nutzt, so meine, in Anführungsstrichen, Radikalität. Und damit meine ich, Radix ist ja das Wort im Lateinischen, zurück zur Wurzel. Ich glaube, das ist so dieses All-in-Sein, ganz verwurzelt sein, ganz into sein, was Gott heute nutzt, um mich zu verwenden, auch für sein Reich und um das weiterzubauen oder zu verbreiten. Und das mag ich sehr.
Und das voll und ganz, das heißt einfach, indem du lebst und auch so ein bisschen in deinem, wie nennt man das, beruflichen Kontext? Was machst du beruflich?
Also ich bin KTV-Redakteurin und das Schöne ist, dass als KTV auf mich zugekommen ist, um mich zu fragen, ob ich für die arbeiten möchte, da habe ich erst gedacht, KTV, das war früher so ein alter, verstaubter Fernsehsender, wie ich ihn wahrgenommen habe. Ja, weil ich halt zur jüngeren Generation gehöre, die das so wahrgenommen hat. Aber es ist ein Sender, wo voll dafür steht, hinauszugehen und das Evangelium zu verkünden. Und ich habe angewandte Theologie studiert, ursprünglich mit dem Berufsziel Gemeindereferentin. Und im damaligen Kontext, als ich studiert habe, habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich mir das doch nicht mehr vorstellen kann. Da gab es verschiedene Faktoren. Mhm. Und dann habe ich gebetet, okay Gott, ich möchte eigentlich Gemeindereferentin werden, um wirklich an der Basis dir zu dienen. So eigentlich demütig. Ich wollte jetzt nichts Krasses machen, ich wollte einfach treu sein und an der Basis sein. Mhm. Und dann im katholischen Kontext war das so die nächste Gelegenheit. Dann habe ich aber eben gesagt, okay, ich studiere jetzt zu Ende und ich kann ja auch schon das Evangelium verkünden, ohne dass ich einen Titel habe oder einen Job dazu. Und dann habe ich eben gesagt, okay, Jesus, ich trachte jetzt zuerst nach deinem Reich und deiner Gerechtigkeit, so wie es in deinem Wort in der Bibel steht, und vertraue darauf, dass du alles andere hinzufügen wirst. Und so fing es an, dass ich dann gesagt habe, okay, Instagram nutze ich jetzt, um von Gott zu erzählen. Ich habe auch einen Podcast gestartet selber, um von Gott zu erzählen. Und dann wurde ich irgendwann eingeladen und habe mal hier und da einen Impuls gegeben oder einen Vortrag gehalten, um von Gott zu erzählen. Und dann hatte ich so einen missionarischen Lifestyle und bin zur Uni eigentlich nur noch gegangen, um Prüfungen zu schreiben. Tatsächlich ist dann KTV irgendwann auch auf mich aufmerksam geworden und die haben mich dann eben gefragt, ob ich für sie arbeiten möchte. Und wie gesagt, erst war ich ein bisschen abgeschreckt und dann habe ich aber im Gebet auch unterschieden und gemerkt, das Why von KTV, also hinausgehen, das Evangelium verkünden und auch im Herzen der katholischen Kirche, zu der ich total gehöre und die ich sehr, sehr liebe, das hat einfach gematcht mit meiner Vision. Und in mir geht es ja vom Herzen her darum, wirklich diesen Auftrag zu erfüllen und nicht, ob das Label jetzt cool ist oder nicht cool. Und dann war irgendwann ein tiefer Friede da und die Entscheidung getroffen, dass ich für KTV arbeite. Und das Tolle ist, dass sie mir wirklich angeboten haben, mach doch einfach dein Ding, mach doch das, was du eh schon machst, aber nimm doch KTV mit. Deswegen bin ich jetzt KTV-Redakteurin, aber ich darf auch noch darüber hinaus einfach viel unterwegs sein, hier und da mal einen Vortrag halten und im besten Fall nehme ich KTV mit und wir machen eine Doku darüber oder so. Ich darf einfach wirklich Themen, die mir aufs Herz gelegt werden, auch im Gebet, ich versuche wirklich aus Gott heraus zu wirken, das ist, scheitere ich sicherlich auch oft, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber es ist erstmal das Ideal, ja. Und aus dem heraus wurde mir dann unter anderem auch mal das Thema Lebensrecht aufs Herz gelegt und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Und eine Doku über deine Villa Wie unter anderem und über das Thema zwischen Zelle und Seele, der Mensch im Blick, durfte ich ja auch schon mit dir zusammen produzieren. Und daher kenne ich dich und schätze ich dich und ich finde es total schön, dass ich jetzt hier in deinem Podcast sein darf.
Ja, mega. Die Doku ist auf jeden Fall auch verlinkt. Wir kommen gleich nochmal ein bisschen tiefer drauf. Wenn du sagst, so all in, dann irgendwann kam die Anfrage von KTV. Wie lange war dieser Zeitraum zwischen all in und Anfrage?
Ja.
Beziehungsweise, wie lange bist du jetzt Redakteurin bei KTV?
Ja, gute Frage. Wie lange bin ich schon Redakteurin? Ich glaube, 3 Jahre bin ich es jetzt. Am Anfang Teilzeit. Also die haben mich erstmal angestellt mit so einem, hey, mach doch mal so ein Projekt, ein Format. Und habe ich das Format Glaubenszeugnisse gestartet, weil ich eh unterwegs war und immer Leute getroffen habe. Und dann habe ich einfach meine 2 iPhones aufgestellt, die ich dann zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und dann so improvisierte Settings gebastelt, wo auch immer ich war. Und einfach 15 Minuten Interviews geführt. Das war der Einstieg. Und dann nach meinem Studium haben sie mir gleich einen Vollzeitjob angeboten und es war dann echt richtig schön. Also ich bin jetzt seit 2-3 Jahren dabei und dass ich aber all in bin, ja, um dieses Wort wieder zu verwenden, seit meinem 14. Lebensjahr.
Wow.
Ja, also seit ich Gott kenne.
Seit deinem 14. Lebensjahr, seit du Gott kennst.
Ich glaube, da fing es schon an. Ich kam halt ganz begeistert zurück von so einem Event, wo ich Gott kennengelernt habe, wo ich ihm mein Leben gegeben habe. Und habe dann Jesus-T-Shirts bestellt und allen Leuten erzählt, es gibt Gott. Und ich habe es schon immer rausposaunt, was mich bewegt. Und ich glaube, deswegen fing das eigentlich schon damals an. Und das hat sich dann irgendwann einfach äußerlich wie nochmal formiert, in dem, dass ich es jetzt auch heute beruflich machen kann. Aber es ist für mich kein Job, sondern eine Berufung, weil ich eigentlich zutiefst das machen darf, was in mir brennt. Ja? Und eigentlich bin ich Erzieherin von meiner ersten Ausbildung. Und ich wollte halt auch Erzieherin sein, weil ich damals noch gar nicht wusste, dass ich irgendwann mal, ja, im TV arbeiten werde oder auf Social Media aktiv sein würde, da habe ich ja mit, weiß ich nicht, 16 noch nicht drüber nachgedacht oder mich das auch nie, ich hätte mir das nie getraut, niemals. Und jetzt, wenn ich so zurückschaue, darf ich aber das machen, was noch mehr zu mir passt wahrscheinlich, obwohl ich Erzieherin auch von ganzem Herzen bin. Ich habe zwar in dem Job nie wirklich gearbeitet, weil ich dann nach der Ausbildung direkt eine Jüngerschaftsschule gemacht habe und so, aber ich denke mir so, in meinem Job, den ich heute mache, bin ich ja auch trotzdem so eine Vollbluterzieherin, weil ich ja ständig mit Menschen zu tun habe, ja. Und deswegen habe ich so das Gefühl, ich darf aber das machen, was zu mir passt, ja.
Also du lebst deinen Glauben vor und hinter der Kamera. Wenn man dich so ein bisschen kennen darf, dann, glaube ich, nimmt man das sehr, sehr schnell wahr. Und man kann dich ja auch als Sprecherin buchen oder sogar auch dann hören. Ne? Mhm. Also ich habe jetzt gerade spontan dran gedacht, ne? Du warst zuletzt auf der Mehrkonferenz, du wirst beim Willow Creek Kongress dabei sein, mhm, und so weiter. Was sind so deine Herzensthemen? Und nimm uns gerne mal so ein bisschen, mhm, mit dahinter.
Ja.
Welche innere Prozesse sind da, bis du dann mit dem Mikro auf der Bühne stehst und,
ja,
gesehen wirst, mhm, und gehört wirst?
Ja. Also das fühlt sich für mich immer oft gar nicht so an, wie es von außen wahrgenommen wird. Dass ich jetzt irgendwie eine Sprecherin bin, die man buchen kann, das, so fühle ich mich gar nicht. Also es hat sich alles irgendwie schleichend so ergeben, dass dann mal eine Mail kam, irgendwie willst du mal hier einen Input halten oder so. Und ja, das nimmt dann natürlich irgendwann Form an, ja. Und ich merke, das ist irgendwie, da kann ich im Jahr mit rechnen, dass ich ein paar Mal irgendwie unterwegs sein werde, um einen Vortrag zu halten. Aber auch das ist immer wieder für mich verblüffend, ja, wenn jemand mich wirklich anfragt. Deswegen, das ist für mich immer noch sowas, wo ich jetzt nicht das Gefühl habe, das ist mein Schema F und so ist es dann, bis ich dann den Vortrag auf der Bühne halte, sondern es ist immer wieder so ein, okay, wow, ist das jetzt überhaupt dran? Soll ich das machen? Und ich frage da eigentlich jedes Jahr auch Gott nach einem Schwerpunkt für das Jahr. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich die nächsten Jahre das immer so tun werde. Ich habe meinen Job, ja, KTV, aber alles andere ist immer so ein, wer fragt mich überhaupt an? Der will vielleicht auch, dass ich gerade gehört werde mit dem, was ich mitbringe. Aber ich glaube immer, das ist so im Vertrauen, Gott fügt. Und genau wie auch mit dir die Begegnung, so ist das auch mit so Sprecheranfragen. Es ist oft so ein, es ist vielleicht gerade dran und ich habe gerade ein Thema zu bringen, das diese Leute gerade hören sollen. Und entsprechend, wenn du jetzt mal die Mehrkonferenz angesprochen hast, so war es da auch. Ich wurde da gefragt, ob ich sprechen möchte, aber auch nur bei den Young Voices, also es war so ein 20-Minuten-Vortrag. Und habe ich gefragt, über was soll ich denn sprechen? Und dann hat der Johannes gesagt, du kannst 20 Minuten über das sprechen, was du willst. Und ich wusste, dass das irgendwie voll verrückt für mich ist. Was soll ich denn erzählen? Was habe ich denn zu sagen? Ja? Mhm. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, Gott, ich möchte jetzt nicht über etwas sprechen, was ich mir anlese, sondern wenn ich auf der Mehrkonferenz 20 Minuten sprechen soll, über egal was, dann habe ich einfach im Gebet den Eindruck gehabt, dann soll ich vielleicht wirklich meine Botschaft platzieren. Und da habe ich mir dann im Advent den Vorsatz genommen, die Adventszeit ist so im katholischen Verständnis eigentlich auch eine Fastenzeit. Und dann dachte ich mir, okay, mein Fasten soll einfach Sozialfasten sein. Und dann habe ich mir alle Abendtermine, die möglich waren, geblockt, um ganz viel Zeit im Gebet zu verbringen. In meiner Gebetsecke, ich habe so eine richtig nice Gebetsecke zu Hause bei mir. Und dann habe ich einfach erstmal wirklich versucht zu hören, was ist denn überhaupt da? Wie geht's mir? Was kommt denn eigentlich? Was legt Gott auf mein Herz? Und ich glaube, da könnte ich jetzt so deine Frage gar nicht pauschal beantworten, das und das und das sind meine Herzensthemen. Ich höre und bin auch irgendwie noch so ein heranwachsender Mensch, ja, bin gerade 30 geworden und ich bin immer noch so voll im Prozess und auch mein Leben mit Gott ist ja übelst dynamisch, wie eine echte Beziehung, so gar nicht statisch. Und insofern sind auch die Themen immer so, mal ist das dran und mal ist das andere dran. Was sich schon durchzieht, ist, dass ich über das Thema Evangelisierung oft angefragt werde, auch von so Jugendgruppen oder Jüngerschaftsschulen, über das Thema Gottesfurcht und Menschenfurcht, was vielleicht auch stark damit verknüpft wird. Das sind schon so Steckenpferde vielleicht, ja, wenn man das so, weil das so nahe liegt von außen. Aber auf der Mehrkonferenz und was auch zu einem Herzensthema gehört, habe ich gesprochen eigentlich über den Seelenhunger, über die Bedürftigkeit unserer Seele. Also ich liebe auch Theologie, den katholischen Glauben zu erklären und zu ergründen und zu verstehen. Psychologie, wer ist der Mensch? Das ist auch voll das Thema, das mich umtreibt. Und wie bin ich geschaffen? Und wie kann ich dieser Mensch sein und werden, der ich bin und der auch wirklich kompatibel ist mit Liebe, weil Gott die Liebe ist? Und wie kann ich immer mehr zu dem werden, als wäre ich eigentlich schon ursprünglich von Gott gedacht bin? Und das treibt mich total um. Wir nennen das im Katholischen oft dieses Streben nach Heiligkeit. Und das ist total auch mein Lebensthema eigentlich, mit dem Ziel, mich immer mehr mit Gott zu vereinigen. Und ich glaube, die Challenge, also um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ist für mich, ich möchte nicht einfach nur ein Leben ohne Sünde leben und ein religiöser Mensch sein, sondern ich möchte immer mit Gott vereint sein und deswegen die Liebe nicht verletzen. Und deswegen das Gute tun und die Sünde meiden. Und oft merke ich aber, das ist alles, sind alles so Ideale und ich schaff's aber nicht. Und ich komme aus meinem adamitischen, ne, so der Mensch vor der Taufe, das Adam, so altes Geschlecht. Ich komme da manchmal nicht so raus. Ich bin immer noch so gefangen in so Mustern und habe meine einfach gottlosen Seiten, ja, wenn man es so ganz plakativ sagt. Und für mich ist das voll der Prozess des Heilwerdens. Und ich glaube, dass eine Sache ganz wichtig für mich geworden ist, dass es Gott nicht darum geht, seinen Plan mit mir in erster Linie zu verwirklichen, sondern dass es ihm in allererster Linie immer darum geht, wirklich in mir Wohnung zu nehmen, sich wirklich mit mir zu vereinigen und nicht an meiner Seele vorbeizugehen. Und natürlich will er mich verwenden, aber nie, indem er an meiner Seele vorbeigeht. Und deswegen möchte ich auch lernen, mich selbst mehr anzunehmen und mich ernst zu nehmen und aber dann eben auch mich selbst lieben, um Gott lieben zu können und den Nächsten, ja. Und ich glaube, alles so rund um diese Thematik, da hängt ja alles dran. Das Thema Identität, Gott als Vater erkennen und so weiter, könnte ich jetzt ganz viel aufzählen. Aber das sind so Sachen, so Themen, die mich so grob beschäftigen, ja.
Gott in der Liebe zu erleben, den Nächsten zu lieben, oder du hast auch gesagt, so, boah, ich möchte irgendwie echt mit Gott so wie eins sein.
Ja.
Das kann ja manchmal auch von den Worten her wie plastisch wahrgenommen werden. Deswegen, Tini, du bist ja viel unterwegs und mit Sicherheit nicht nur in Deutschland.
Österreich schon auch manchmal oder die Schweiz.
Und ab und an fährst du mit dem Zug, mit dem ICE. Mal angenommen, du sitzt eben in diesem ICE, es ist proppevoll, Verspätung, es ist eine gereizte Stimmung oder angespannte Stimmung halt eben in diesem Waggon, weil irgendwie alle nach Hause möchten und man nicht weiß, bei dem nächsten Knotenpunkt Hannover oder Mannheim werden die Anschlusszüge erreicht. Es kommt ständig eine Durchsage. Es gibt ja manchmal diesen Moment, man weiß jetzt irgendwie auch nicht so richtig, wie es weitergeht. Entweder sitzt man im Ruheraum, trotzdem hat jemand ein Handy da, obwohl es eigentlich ein Ruheraum ist. Ja, es ist eng, es ist voll. Und dann kommt Jesus aus dem Speisewagen in diesen Waggon rein.
Ja.
Wie wäre die Situation? Wie würdest du ihn wahrnehmen? Wie erlebst du ihn?
Boah, also ich bin halt echt auch so ein Typ, ich stelle mir alles bildlich vor. Und ich habe das jetzt mir voll vorgestellt und ich bin jetzt erstmal gerade total überwältigt, weil plötzlich eine Ruhe reinkommt in mein Herz, als würde ich plötzlich jemanden sehen, in den ich voll verliebt bin, aber nicht missverstanden, dass ich jetzt über ihn herfallen will, sondern im Sinne von, boah, da ist gerade plötzlich ein Fixpunkt. Und alles andere ist gerade Priorität Nummer zwei und mein Nervensystem entspannt sich. So stelle ich mir die Situation gerade erstmal vor oder so fühle ich das gerade. Und ich glaube, dass eine Ruhe reinkommen würde. Dass einfach diese ganze Anspannung, dieses Nonverbale in der Luft würde sich total entspannen. Weil manchmal ist es doch so, dass eine Person in einer Gruppendynamik das Ganze verändern kann. Und ich glaube, dass Jesus, der voll mit dem Heiligen Geist ist und der irgendwie den Frieden total in sich hat und die Freude und so weiter, diese ganzen, wie wir auch sagen, Gaben des Heiligen Geistes, der das alles so richtig trägt, dass das irgendwie uns alle entspannen würde und beruhigen würde. So stelle ich mir die Situation vor.
Das heißt, das ist auch so, würde ich mir das jetzt vorstellen, von dem, was du auch gerade beschrieben hast, über deinen ganz persönlichen Glauben, so ist auch dein Glauben im Alltag, ne? Immer wieder auch Frieden zu bekommen oder zu beten, dich zu fokussieren oder was du vorhin gesagt hast, so ey, alle sozialen Kontakte runterfahren, ich bin da, hey, was ist eigentlich dran?
Ja, genau.
Okay.
Und ich habe auch das Gefühl, dass es in meiner Christusbeziehung immer mehr darum geht, nicht irgendwie mehr zu wissen, mehr anzuhäufen, mehr zu tun, sondern eigentlich diese Beziehung einfach schlicht zu vertiefen.
Das heißt, es ist immer noch der ICE, es ist immer noch die Verspätung, es ist immer noch die enge und die angespannte Stimmung, aber durch die Tatsache der Anwesenheit oder das Bewusstsein, boah, Jesus ist da, verändert sich was, auch wenn vielleicht der Umstand derselbe ist und die Richtung gerade vom Gleis in eine Richtung geht.
Total.
Was verbirgt sich für dich hinter deiner Beschreibung, die auf deinem Instagram-Channel zu lesen ist, Herz und Haltung?
Ich möchte die Sachen vereinen. Und zwar zum einen für etwas einzustehen, das ich auch für Wahrheit halte. Und das ist etwas in der heutigen Gesellschaft, zu sagen, ich glaube, ich weiß, was wahr ist. Das ist gleich mal gelabelt, kommt ganz schlecht an. Und das wird auch in so eine total gefährliche Ecke gestellt. Und trotzdem ist aus meiner Weltperspektive, Weltsicht, Weltbild heraus, das meine Prämisse, dass es Wahrheit gibt und dass das Evangelium und die Botschaft einfach von Gott, dass die wahr ist. Und dass das nicht nur ein Buch ist, sondern dass das Geist und Leben ist. Also mehr ist es einfach nur eine nette Geschichte von der Menschheit oder so. Und das in der heutigen Gesellschaft zu verteidigen und dafür zu stehen, braucht Haltung. Und Haltung bewahren ist einfach für mich in dieser Zeit essentiell. Das ist etwas, das fällt mir vielleicht nicht immer leicht. Das kostet was, dafür kassiere ich auch. Aber das möchte ich leben, ja. Und das Herz ist ja auch irgendwie so ein Bild für die Mitte des Seins, ja, für den ganzen Menschen. Und oft sind die Ideale, die ich selber vielleicht gern leben möchte, auch genau diese, an denen ich selber scheitere. Und ich muss selber lernen, mit mir nicht zu hart zu sein oder so, sondern ich möchte immer wieder auch diese Barmherzigkeit Gottes, die ich so brauche, in Anspruch nehmen, aber auch leben für andere und auch anderen Menschen, trotz dessen, dass ich eine Haltung habe und versuche zu bewahren. Ja, ich sage ja auch nicht, dass ich immer überall übelst mutig bin. Ich scheitere ja wirklich in allem, auch oft. Aber das ist zumindest der Anspruch. Und selber aber trotzdem dieses Betonen, hey, aber mit Herz. Und ich habe oft auch keine Ahnung, wie man das ganze Gute lebt. Mhm. Weil ich selber es auch einfach nicht weiß und auch nur diese menschliche, subjektive Perspektive habe aus meinem Standpunkt, mit meiner Brille. Und ich glaube letztendlich, um es abzurunden, es geht um das Thema Gerechtigkeit und Barmherzigkeit und das zu vereinen. Und das steckt für mich, glaube ich, hinter Herz und Haltung.
Was prägt oder was modelliert, vielleicht noch ein anderes Wort als prägen, was modelliert Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, dass man...
Gute Frage.
Dass man das so beschreiben kann, wie du es beschreibst, was sich hinter Herz und Haltung verbirgt.
Ich glaube erstmal, dass Gott, so wie ich ihn sehe, beides vereint. Also in ihm gibt es keinen Dualismus zwischen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Wenn ich das allerdings höre, wirkt es erstmal wie zwei Fronten. Das eine ist ja die Gerechtigkeit und das heißt ja wahr und falsch, schwarz und weiß. Mhm. Und im Letzten gibt es halt Lüge und Wahrheit und es ist auch, hat auch eine Härte, ja. Aber die Barmherzigkeit hat da manchmal wie was ganz Weiches, wo ich einfach mich reinfallen lassen darf. Das ist so die Badewanne. Und der Witz an der Sache ist ja, dass ich selber so begrenzt bin als Geschöpf, so nehme ich mich wahr, dass Gott das gar nicht, der vereint das, in dem ist das alles eins. Und für mich ist, glaube ich, die Lebensaufgabe, immer mehr das auch zu vereinen. Also immer weniger ignorant zu sein gegenüber dem, dass es aber Fakten gibt, ja, also nicht runterkippen von so einer Seite, die, wo es am Ende, wenn ich die Barmherzigkeit so überbetone, aus einer menschlichen Gebrochenheit heraus, dann kann alles egal werden, alles relativ. Und das ist, glaube ich, böse, ja, um wieder mal so Schlagworte zu verwenden. Das ist, glaube ich, nichts, was die Liebe reflektiert, wenn was egal wird. Und umgekehrt, wenn ich aber so sehr glaube, dass es, ich betone jetzt einfach nur was richtig und falsch ist, dann kann das so hart werden, dass es auch nicht Liebe ist. Und deswegen braucht es die Vereinigung von beidem. Und was das modelliert jeweils, ist wahrscheinlich, dass, oder ich rede jetzt von meinen Erfahrungen, dass ich in meinen eigenen Abgründen, dass ich Vermeidungsstrategien lasse und zusehe, wer ich wirklich bin. Das hat für mich auch was mit Demut zu tun. Ich versuche mich zu sehen, wie ich in Wahrheit bin. Nicht besser und nicht schlechter. Also brauche ich ganz viel Barmherzigkeit. Aber weil ich mich ehrlich anschaue und auch zugebe, da ist wahr und falsch und dann hinsehe und dann die Barmherzigkeit da reinfließen lassen kann, indem ich zu Gott damit komme und er mir vergibt oder mir begegnet in Liebe, dadurch kann sozusagen in dieses Gefäß, das vielleicht so eine Haltung bewahrt, diese Barmherzigkeit fließen, die vielleicht dann eben, wo sich beides so modelliert. Ich habe das jetzt ein bisschen schwierig vielleicht ausgedrückt, weil das so schwer ist für mich zu fassen. Aber ich glaube, das eine modelliert das andere. Ich glaube, das wollte ich gerade sagen.
Und du hast gerade auch gesagt, so indem du dich selbst siehst, so wie du bist. Mhm. Und wenn Liebe dazukommt, dann impliziert es auch, dass du so angesehen wirst, wie du bist. Also einmal, dass du dich so siehst, wie du bist, aber du wirst auch angesehen, wie du bist. Und genau. Zwar in Liebe, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, weil nur Gott das irgendwie unter einen Hut bekommt. Ich glaube, uns Menschen fällt das total schwer, aber Gott schafft das.
Genau.
Haltung, Wahrheit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Liebe, alles die Worte. Und dann hast du als KTV-Redakteurin vor einigen Monaten die Doku Zwischen Zelle und Seele, Der Mensch im Blick, gedreht. Und wir als Villa Vie durften darin auch zu Wort kommen, voll. Und du hattest während der Dreharbeiten gesagt, ich habe noch nie vorher so viel Beziehungsarbeit geleistet wie mit dir, Tirza. Mhm. Worum ging es in der Doku und was war deine Intention?
Also die Doku hat sich auseinandergesetzt mit der Frage nach dem Lebensrecht. Also wer ist eigentlich der Mensch? Natürlich aus unserer christlichen Perspektive, ja, ein katholischer Fernsehsender. Und mir ging es darum, unsere Perspektive ja mal zu Wort kommen zu lassen. Also das Pferd mal so von dieser Seite aufzusatteln sozusagen, weil in den Öffentlich-Rechtlichen sehr viel auch über Lebensrecht gesprochen wurde, aber von einer sehr, sehr kritischen Seite. Sodass wir Christen oder auch Menschen, die pro-life sind, ja, also eher so diese Lebensrechthaltung haben und gegen Abtreibung sind zum Beispiel, dass die total schlecht wegkommen und als die Bösen dargestellt werden. Und jetzt ist für das Lebensrecht aller zu sein so eine Haltung, mit der sich auch KTV sehr stark identifiziert und auch ich mich als Person, als Gläubige. Und für mich war es irgendwie wichtig, dass wir das mal unpolemisch aufrollen und erklären, warum kann man denn diese Haltung haben? Ist sie denn redlich? Und dabei war es mir wichtig, nicht einseitig zu sein, sondern die Lebenswirklichkeiten von Menschen im Konflikt trotzdem zu berücksichtigen und auch die Frage zu stellen, na, wie gehen wir denn jetzt als Christen damit um? Und aus verschiedenen Perspektiven einfach mal auf dieses Thema draufzuschauen, aber schon durchaus, muss ich fairerweise sagen, auch aus unserer christlichen Haltung. Und wir hatten eine Person dabei, die Hilal beispielsweise, die selber in einem Schwangerschaftskonflikt war und auch sich für den Schwangerschaftsabbruch entschieden hat und hat uns auch ihre Geschichte erzählt in der Doku. Wir hatten dich eben dabei, Tirza, du hast uns auch die Hilal als Kontakt sozusagen vermittelt, weil sie eben auch mit in ihrer Krise zu dir kam, ja, und die Villa Vie ist ja eben auch ein Ort, wo Menschen im Konflikt hinkommen dürfen. Du hast uns erzählt, was du für Erfahrungen machst. Dann hatten wir eben noch die Helene und den Roman mit ihrem Baby, nicht Baby, mittlerweile nicht mehr, was das Trisomie 21 hat. Wir haben aber auch eine Ärztin zu Wort kommen lassen, die auch Influencerin ist, Diana Highholder. Dann hatten wir noch den Bischof Oster, einfach verschiedene Vertreter, ja, um nur ein paar zu nennen. Und mir ging es einfach darum, selber mal etwas zu schaffen, eine Doku, wo man vorweisen kann oder vorzeigen kann, guck mal, so ganz so dumm sind die Christen nicht, die sich auch für das Lebensrecht aussprechen. Und die Herzenshaltung dahinter war, glaube ich, auch jene, die uns gar nicht erst zuhören würden, so auf der Straße, weil sie uns so schwierig und gefährlich finden, denen die Möglichkeit zu schaffen, hey, wenn ihr uns jetzt mal zuhören wollt, 40 Minuten, dann schaut doch mal die Doku und dann lasst uns doch mal ins Gespräch kommen. Das war, glaube ich, so mein Szenario vor Augen.
Ja, und das ist ja dann auch wirklich aufgenommen worden, ne? Und ist 40, 45 Minuten, ne, als genau. Film tatsächlich zu sehen, als Doku zu sehen.
Als Doku, ja.
Wie gesagt, der Link ist verlinkt. Jetzt hast du sehr stark vom Lebensrecht gesprochen, auch von der inneren Haltung. Und gleichzeitig hast du Hilal zu Wort kommen lassen. Mhm. Also einen Menschen, der einen Schwangerschaftsabbruch erlebt hat.
Ja.
Gibt es bei den ganzen Gesprächen, die du geführt hast, und es gibt wahrscheinlich stundenlanges Filmmaterial als das, was letzten Endes dann auch gezeigt werden konnte.
Ja, immer.
Gibt es Punkte oder Momente, wo du sagst, boah, das hat irgendwie meinen Blick auf Schwangerschaftsabbruch verändert, erweitert oder auch nicht? Oder hast du dich bestärkt gefühlt auch? Wie auch immer.
Also vor der Doku hatte ich eigentlich eine sehr klare Pro-Life-Haltung. Ich bin auch bei einem Marsch für das Leben mitgegangen und ich habe da auch gerne berichtet, auch auf Social Media, weil das einfach ein Moment ist, so ein Marsch für das Leben. Den haben wir übrigens auch kritisch beleuchtet in der Doku, ja, da sind auch Vertreter zu Wort gekommen, aber wir haben auch das kritisch hinterfragt, ne, und haben auch versucht zu verstehen, warum kann man das denn kritisch sehen und so weiter. Und ich glaube, vorher war ich da sehr, und das würde ich auch immer noch sagen, das hat auch die Doku gezeigt, dass das eine Berechtigung hat, so ein Marsch für das Leben, wenn die Person, die ich erreichen möchte, vielleicht die Politik auch ist, ja. Weil es da um Lebensrecht geht und um Schutz von Menschen und auf politischer Ebene ist das auch ein sehr relevantes Thema. Und aus dieser Perspektive macht das total Sinn. Wenn es jetzt aber darum geht, eine einzelne Person, die wirklich in einem Konflikt ist, wie zum Beispiel Hilal, zu erreichen und ihr wirklich das Gefühl zu geben, hey, du und deine Geschichte, die nehmen wir ernst. Weil das ist das, was wir als Christen machen, ja, Gottes Selbst- und Nächstenliebe. Natürlich dem Ungeborenen gegenüber, aber ja natürlich auch der Mutter gegenüber. Als ich aber auch herausgefunden habe, dass viele Menschen von so Christen, die da in so einem Marsch für das Leben zum Beispiel auftreten, dass die total abgeschreckt sind, verletzt, sich unverstanden fühlen, vielleicht sogar beschämt werden. Oder als Hilal auch gesagt hat, dass sie als allerletztes in ihrem Schwangerschaftskonflikt zu einer Gemeinde gehen wollte, weil sie dachte, da sind ja die, die am ärgsten sagen, oh, du darfst aber nicht abtreiben, das ist nämlich Mord oder so. Das hat mich schon schockiert. Und da war ich schon, boah, was? So fühlt sich das an, wenn man echt im Konflikt ist, dass du denkst, jetzt gehst du als letztes zu den Christen. Und irgendwie konnte ich es dann aber auch verstehen. Und das hat mich zutiefst berührt, weil ich so dachte, ich bin vielleicht eine Person, wo sich jemand nicht anvertrauen würde, weil ich ja so eine starke Haltung habe in dem Moment, wo einfach jemand sich dann verurteilt oder bewertet fühlt. Oder dem ich einfach mit meiner Haltung dann in seiner realen existenziellen Not gar nicht begegnen kann. Also dem sozusagen meine Haltung gar nichts bringt, ja. Die bringt vielleicht anderen was in anderen Kontexten, mit einer anderen Zielgruppe, aber nicht dem Einzelnen in dem Moment. Und das hat mich irgendwie so berührt oder auch zum Nachdenken gebracht oder auch dir zuzuhören, Tirzane, mit dem, was du auch von der Basis erzählst und auch dein Herz dahinter so wahrzunehmen, wie du wirklich für den Menschen bist und die einzelnen Personen kennst und so nah dran bist und wirklich echt begleitest, so wie Jesus den Einzelnen sieht und nicht die Menge. Da habe ich, glaube ich, lernen dürfen zu differenzieren. Also, dass es eben nicht schwarz-weiß immer ist. Vielleicht im Letzten, wenn es darum geht, ist es jetzt Leben, das man schützen muss oder nicht? Da bin ich immer noch, ja, das ist Leben, das wir schützen müssen. Aber ich glaube, ich kann jetzt mehr nachvollziehen, wen habe ich eigentlich vor mir? Und wem helfe ich eigentlich mit welcher Art und Weise, mich da einzusetzen für dieses Thema wirklich? Und ich kann jetzt auch verstehen, warum der Marsch für das Leben für manche kritisch ist, warum das manche mit zum Beispiel auch, wenn du die Menschen wirklich erreichen möchtest, vor Ort oder ganz konkret in ihrer Situation, verstehe ich, dass du dich jetzt nicht als allererstes im Jahr dir um den Marsch fürs Leben Termin einen Kringel machst und hingehst, sondern du hast eine andere Aufgabe, dich für das Leben einzusetzen. Und ich glaube, ich sehe jetzt einfach ein größeres Spektrum und habe mehr Verständnis und mein Herz ist weicher geworden.
Danke echt für deine Offenheit und auch Reflektiertheit, auch wenn du sagst so, und mein Herz ist weicher geworden. Ich habe mal so drei Sätze vorbereitet, beende sie sehr, sehr gerne mit so vielen Sätzen, die du dafür brauchst.
Okay.
Leben bedeutet für mich?
Streben nach Heiligkeit.
Kann man völlig nachvollziehen in dem, was du jetzt auch schon echt auf verschiedene Art und Weise hier von dir preisgegeben hast.
Das ist wieder so ein Hardcore-Satz. Ich weiß das auch, aber that's it, wenn ich es zusammenfasse.
Mega. Als Mensch möchte ich gerne anderen Menschen
dienen.
Glauben ist für mich ein anderes Wort für
auf dem Wasser gehen.
Das trägt.
Das trägt.
Danke.
Gerne.
Tini, dass du echt hier heute so, ja, erzählt hast, dich auf den Weg gemacht hast mit dem ICE ins Ruhrgebiet nach NRW aus deiner Wahlheimat.
Back to the roots, aber NRW. Fühlt sich immer gut an, hierher zu kommen.
Du bist uns immer herzlich willkommen. Und dir möchten wir gerne zusprechen. Trau dich, du selbst zu sein, denn alle anderen gibt es schon. Tini, möchtest du noch was sagen?
Wow, darauf war ich nicht vorbereitet. Also schaut euch Ermutigung vielleicht an alle nochmal die Doku anzuschauen, über die wir jetzt viel gesprochen haben. Ich glaube, da wird noch viel mehr gesagt, vor allem von den Protagonisten, die ich interviewen durfte, die das alle, die ganze Botschaft noch viel besser vielleicht rüberbringen konnten, als ich jetzt gerade in den Versuchen. Genau, also einfach Empfehlung, nochmal die Doku anzuschauen.
Und ihr lieben Menschen, da wo ihr seid, alles Liebe, voller Barmherzigkeit, mit all dem, was euch innerlich bewegt, an Spannungen. Tschüss.
Tschüss.
Und beim nächsten Mal sprechen wir mit Ariane. Sie erzählt uns ziemlich persönlich aus ihrem Leben und wie aus einer Geschichte mit einer rosa Schneeflocke Jahre später in Real Life ein Baby vor ihrer Haustür gelegt wurde.